Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie auch im neuen Jahr wieder zu meiner Vorlesung Philosophie der modernen Kunst begrüßen. Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass wir nur noch zwei Vorlesungstermine haben. Am 27. Jänner, wie Sie wissen, findet der erste schriftliche Prüfungstermin statt. Können Sie sich gleich notieren, wenn Sie die Prüfung gleich im Anschluss an die Vorlesung machen wollen. 10.30 Uhr hier im Hörsaal 33. Die Prüfungsmodalitäten sind relativ einfach, bei mir eher altmodisch, also nicht 300 Multiple-Choice-Fragen zum Ankreuzen, sondern 5 Fragen aus dem Bereich der Vorlesung und aus dem Bereich der Vorlesung zugrunde liegenden Literatur, vor allem auch des Readers der Texte der Primärliteratur enthält. Die Fragen, und aus diesen 5 Fragen sind 3 zu wählen. Es wird so sein, dass ich 2 dieser Fragen eher explizit auf die zugrunde liegende Literatur beziehe. Es ist ja eine VOL-Lehrveranstaltung, also Vorlesung plus eigenständige Lektüre, sodass Sie bei der Prüfung vor der Aufgabe stehen werden, 2 Fragen aus dem Kontext der Vorlesung essayistisch zu behandeln und 1 Frage aus dem Kontext der Literatur, die im Umfeld dieser Vorlesung eine Rolle spielt. Essayistisch, das heißt, wenn ich das noch ganz kurz erläutern darf, weil es hier auch immer wieder Fragen gibt, dass ich nach wie vor eher altmodisch auch Wert darauf lege, dass Sie Ihre Gedanken ordnen, dass Sie Ihre Gedanken in einen logischen Zusammenhang bringen und dass Sie Ihre Gedanken in ganzen Sätzen formulieren. Das klingt einfach, ist aber leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Soweit also zu den Prüfungsmodalitäten. Der zweite Prüfungstermin findet dann gleich in der ersten Märzwoche, am 3. März, ebenfalls der Donnerstag, ebenfalls 10.30 Uhr, ebenfalls hier im Hörsaal 33 statt. Und es wären dann noch 2 weitere Prüfungstermine Mitte des Sommersemesters und dann in der letzten Juniwoche ebenfalls noch zu dieser Prüfung angeboten werden. So viel zur Einleitung. Jetzt zurück zu unserem Thema der Philosophie der modernen Kunst. Ich habe deshalb gesagt, ich habe mit den Sätzen festgestellt, dass wir noch 2 Termine haben, weil natürlich das ganze Feld ästhetischer Diskurse und Theoriebildung des 20. Jahrhunderts jetzt eigentlich anstünde. Und das ist in 2 Vorlesungen natürlich nur in einer sehr einerseits komprimierten und andererseits exemplarischen Form darzustellen. Ich muss Sie also hier auch wirklich inständig darauf hinweisen, dass dieses VOL auch bedeutet, die Dinge, die ich hier auslassen muss, dann sei es in meinem Buch Philosophie der modernen Kunst, sei es in der zugrunde liegenden Literatur nachzulesen und sich einigermaßen hier kundig zu machen. Die entscheidenden Hinweise, worum es geht, bekommen Sie natürlich hier in der Vorlesung. Ich habe vor Weihnachten über Friedrich Nietzsche gesprochen. Seine ästhetische Theorie, die sich im Wesentlichen auf 2 Zentralbegriffe konzentrierte oder von diesen Zentralbegriffen aus entwickelt worden war, das Apollinische und das Dionysische. Der Traum und der Rausch als die ästhetischen Urerfahrungen, die sich in diesen für Nietzsche versinnbildlichenden Formen antiker Gottheiten darstellten. Auf der einen Seite also der Traum, die Sprache der Formen, die klare Struktur, die Ich-Identität, die diese Formen von Künsten hervorbrachte. Auf der anderen Seite der Rausch, die Ekstase, die Imaginationskraft, die Entgrenzung der Fantasie, des Tanzes, der Bewegung. Daraus sozusagen formte Nietzsche sein Bild einer Kunst, der er allerdings jetzt weit über die ursprüngliche Bedeutung von Traum und Rausch in unserem Alltagsleben hinausgehend eine ganz wesentliche Funktion zuschrieb, die sich dann doch deutlich unterschied von dem, was die klassischen Kunsttheorien seit Kant über Hegel, wie unterschiedlich auch immer, formuliert hatten. Wir stellen uns ja mitunter immer wieder, auch heute noch, die Frage, wozu eigentlich Kunst, was bringt den Menschen dazu, in dieser Welt der Fantasie, in diese Welt der Fantasie sich zu begeben und Dinge hervorzubringen, denen ja kein unmittelbarer Nutzen zugeschrieben werden kann, was natürlich auch übrigens die Beschäftigung mit Kunst und die Auseinandersetzung mit Kunst ja immer auch in Legitimationszwänge bringt. Sie wissen, wenn irgendwo eingespart werden muss, das Erste, was gestrichen wird, sind die sogenannten musischen Fächer, oder wo die reduziert werden, weil man natürlich immer sagen kann, es ist nett, ja, wenn heute junge Menschen auch wissen, wer Schubert war, und es ist nett, wenn sie auch einen Text von Kafka mal gelesen haben, und es ist ganz nett, wenn sie imstande sind, ein barockes Gemälde von einer abstrakten Zeichnung zu unterscheiden, aber für den internationalen Standortwettbewerb ist es wirklich nicht notwendig. Ja? Das heißt, es ist sozusagen das Beiwerk, das man sich erlauben kann, wenn sonst alles funktioniert und wenn es knapp wird und wenn die Konkurrenz zunimmt und die Budgets eingespart werden müssen, dann kann man natürlich sagen, sparen wir dort, wo es am unnötigsten ist. Das heißt also, jetzt könnte man natürlich jetzt mit Nietzsche antworten, nein, nein, so ist es ja nicht, denn die Auseinandersetzung mit Kunst, die Hervorbringung von Kunst, die Beschäftigung mit Kunst hat nicht nur eine beliebige, sondern geradezu eine existenzielle Funktion für den Menschen. Und jeder, der an Kulturbudgets spart, sollte sich vielleicht diese Texte von Nietzsche lesen. Er würde dann vor sich selbst schaudern, bei dem Gedanken, hier etwas einsparen zu wollen, denn für Nietzsche ist die Kunst unter bestimmten Gesichtspunkten schlechterdings überlebensnotwendig. Das heißt, ohne Kunst gehen wir jetzt vielleicht in einem physischen Sinne, aber dann vielleicht doch in einem psychischen Sinne, oder laufen wir zumindest der Gefahr, zugrunde zu gehen, vor allem in einer aufgeklärten, säkularisierten, naturwissenschaftlich orientierten Zivilisation, denn diese Zivilisation hat sozusagen für ihre Existenz, für ihr Dasein, sowohl als Kollektiv als auch was die Existenz des einzelnen Menschen betrifft, ja keinerlei metaphysische Rechtfertigung mehr. Nietzsche war ja einer der Ersten, Sie wissen es, der den Nihilismus eigentlich als die Grundkonstitution der modernen Gesellschaft dechiffriert hat, sowohl als faktischen Befund, wenn Gott tot ist, und Nietzsche war ja derjenige, der den Tod Gottes verkündet hat, wenn Gott tot ist und die Menschen zu Tausenden die Kirchen verlassen, nicht? Wir haben das gelesen in den letzten Tagen, wenn Gott tot ist und die Menschen zu Tausenden die Kirchen verlassen, dann bleibt ihnen ja tatsächlich nichts anderes mehr, als entweder diesen toten Gott durch andere Götter zu substituieren, was irgendwie immer schief geht, weil so gut wie der tote Gott sind halt die Götter, die man jetzt nachschiebt, ob das Markt heißt oder ob das Technik heißt, wie auch immer, so gut sind sie nicht. Oder man muss tatsächlich sich dieser Tatsache der Sinnlosigkeit des Daseins, der Nichtrechtfertigbarkeit des Daseins, der sozusagen metaphysischen Perspektivenlosigkeit des Daseins, man muss sich dieser Tatsache aussetzen. Man muss sozusagen damit zu Rande kommen, dass das Leben selbst sinnlos, dass es absurd ist. Nietzsche ist einer der Ersten, der diesen Begriff von der Absurdität des Daseins verwendet, was im 20. Jahrhundert dann zu einer ganz eigenen Kunstrichtung geführt hat, das absurde Theater. Denken Sie an Samuel Beckett, den großen Schopenhauerianer. Das Burgtheater spielt gerade dessen klassisches Stück Warten auf Godot. Da sehen Sie sich das mal an und dann spüren Sie genau, was hier, das ist ja genau dieses Thema, nicht? Also Estragon und Wladimir, die auf Godot warten, der nie kommt. Ja, das ist der abwesende Gott, über dessen Existenz nichts mehr zu sagen ist und auf den es eigentlich auch keinen Sinn mehr macht, zu warten. Trotzdem verlassen sie die Bühne nicht, aber Gott sei Dank fehlt der Vorhang. Ja? Sonst stünden wir oder säßen wir heute noch dort. Was heißt das aber? Nietzsche ging davon aus, dass wir im Grunde nicht imstande sind, mit dieser Absurdität, mit dieser Sinnlosigkeit des Daseins fertig zu werden. Es erfasst uns, und das ist auch ein Gedanke, den der Schopenhauer entlehnt, es erfasst uns, wenn wir uns wirklich in voller Intensität und Ehrlichkeit dieser Kontingenz, dieser Zufälligkeit, dieser Absurdität unserer Existenz stellen würden, erfasste uns oder müsste uns erfassen ein metaphysisches Grauen. Ja? Ein metaphysisches Grauen, das dann umschlagen müsste in Verzweiflung, weil wir diesem Leben keine Perspektive, keinen Sinn verleihen können. Und an dieser Stelle, so Nietzsche, jetzt sein Versuch, auf dieser Misere ein Ausweg zu finden. An dieser Stelle tritt nun die Kunst als eine für Nietzsche sogar die entscheidende Möglichkeit auf, mit dieser Absurdität des Daseins fertig zu werden. Gerade deshalb, Sie erinnern sich an die einleitenden Bemerkungen aus der Geburt der Goethe, aus dem Geiste der Musik, wo Nietzsche von der ästhetischen Rechtfertigung des Daseins spricht. Die Kunst vermag, Nietzsche, ich zitiere jetzt wörtlich, die Kunst vermag, jene Ekelgedanken über das Entsetzliche oder Absurde des Daseins in Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben lässt. Ja, das ist eine wunderbare Formulierung für das, was Kunst tun kann. Ja. Sie vermag, die Ekelgedanken, die uns erfassen müssten angesichts der Kontingenz, der Zukunftlichkeit, der Absurdität, der Sinnlosigkeit des Lebens, immer unter der Voraussetzung, wir haben sozusagen keine religiöse Versicherung mehr im Hintergrund, die uns Auskunft darüber gibt, dass das Sinnlose doch nicht sinnlos ist. Wenn das weggefallen ist, also gerade in modernen, säkularen Gesellschaften steigt sozusagen die Bedeutung und der Wert der Kunst, denn sie vermag diese Ekelgedanken umzubiegen in Vorstellungen, mit denen sich leben lässt. Das heißt, auf der einen Seite ist natürlich diese existenzielle Erfahrung der Sinnlosigkeit auch das tiefste Motiv künstlerischer Produktivität und Tätigkeit. Der Künstler ist es, der gleichsam jetzt als kleiner Gott durch seine Kreationen dem Leben und der Welt und uns einen sozusagen minimalen Sinn verleiht. Es ist natürlich gespeist aus dieser Erfahrung und auf der anderen Seite ist es aber jetzt keine nackte Erfahrung der Sinnlosigkeit, die uns hier entgegentritt, sondern es ist ein, wie Nietzsche formuliert, Umbiegen in Vorstellungen, mit denen sich leben lässt, nicht zuletzt, weil diese künstlerischen Produktivitäten ästhetische Faszinationskraft haben, in die wir uns jetzt gleichsam schopenhauerianisch gesprochen kontemplativ versenken können. Das heißt, dass wir eine Faszinationskraft haben, die uns bis zu einem gewissen Grad, für einen Moment zumindest, heraushebt aus dieser Sinnlosigkeit. Das bedeutet aber auch, und hier unterscheidet sich Nietzsche deutlich von seinem, unter Anführungszeichen, jetzt mittelbaren Lehrer Schopenhauer. Das bedeutet aber auch, dass der Kunst dieses Ablenken, dieses Umbiegen dieser negativen Existenzerfahrungen nur gelingt, wenn sie uns ablenkt von dieser Negativität. Wenn sie uns sozusagen darüber hinwegtröstet, wenn sie uns eine scheinhafte Welt führt, die etwas anderes verspricht und darstellt, als das, was wir in der wirklichen Welt erfahren müssten, wenn wir dieser Welt sozusagen tatsächlich objektiv und ohne Sentimentalität gegenüber stehen würden. Nietzsche nimmt diese These, die er eigentlich seit der Antike diskutiert wird, dass Kunst in der Tat ein Aufbau von Fiktionen, von Illusionen, von Schein ist. Nietzsche nimmt diese These im radikalen Sinn ernst. Ja, Kunst ist Illusion, Kunst ist Schein, Kunst ist Fiktion. Nietzsche geht sogar noch einen Schritt weiter, allerdings ähnlich wie Platon, allerdings mit ganz anderer Stoßrichtung, behauptet er an manchen Stellen auch, ja, Kunst ist Lüge, Kunst ist Lüge. Wir würden einiges von Künstlern besser verstehen, sagt er, wenn wir uns klar machten, dass sie lügen, dass sie uns nicht die Wahrheit sagen. Denn gerade ihn, und hier unterscheidet er sich, Platon wollte genau aus diesem Grund die Dichter aus einem Staat verbannen. Ja? Weil in einem sozusagen ordentlichen Gemeinwesen brauchen wir keine Lügner. Ja? Die hat man ohnehin und hat alle Hände damit voll zu tun. Ja? Und jetzt kommen noch professionelle Lügner dazu, das ist eine Katastrophe. Ja? Für Nietzsche ist es umgekehrt. Gerade weil wir mit der Wahrheit nicht zurechtkommen, weil wir die Wahrheit über die Sinnlosigkeit unseres Daseins nicht aushalten, brauchen wir die Künste und die Künstler als professionelle Lügner. Er schreibt, und das findet sich in späten Reflexionen, sozusagen das Hauptwerk, oder ich sage jetzt nicht das Hauptwerk, aber ein Großteil dessen, was Nietzsche geschrieben hat, hat er selber zu Lebzeiten nicht veröffentlicht, wie Sie wissen, es ist sind Fragmente geblieben. Seine Schwester Elisabeth, die mit einem europaweit bekannten Antisemiten verheiratet gewesen war, Förster, Elisabeth Förster Nietzsche, hatte dann nach Nietzsches Tod versucht, aus diesen Fragmenten sozusagen ein Buch zu kompilieren, das Lebenswerk Nietzsches gleichsam heraus zu destillieren, hat diesem Buch dann den Titel gegeben, Der Wille zur Macht, und sozusagen diese Kompilation hat ja nicht weniges dazu beigetragen, dass wir zum Teil ein völlig falsches Nietzsche-Bild bekommen haben. Nietzsche hat zwar an einem großen letzten Buch gearbeitet, hatte mal auch die Überlegung gehabt, diesem Buch den Titel Der Wille zur Macht zu geben, hat diese Überlegung allerdings dann auch wieder verworfen und es ist sozusagen zu diesem Buch nie gekommen. Allerdings haben wir unzählige hunderte Seiten von Fragmenten aus den letzten geistigen Regen Schaffensjahren des Philosophen, und in diesen Fragmenten hat er sich immer wieder mit jener ästhetischen Theorie beschäftigt, mit der er eigentlich seine Karriere begonnen hatte. Ja, also er ist wieder zurückgekehrt, hat reflektiert über seine erste Schrift über die Geburt der Tragödie, und in diesem Zusammenhang also merkt man auch, wie sie jetzt seine ästhetische Perspektive selber verschoben hat. Und in diesem Zusammenhang finden sich hier auch Überlegungen, unterschreibt er an einer Stelle, und das ist jetzt wirklich der Kern, wenn man so sagen kann, seiner Kunsttheorie: der Wille zum Schein, der Wille zur Illusion, der Wille zur Täuschung, der Wille zum Werden und Wechseln ist tiefer, ist metaphysischer als der Wille zur Wahrheit, als der Wille zur Wirklichkeit. Oder anders formuliert, auch noch Nietzsche-Zitat: die Lust ist ursprünglicher als der Schmerz. Das geht wirklich sehr tief. Die Lust ist ursprünglicher als der Schmerz. Und das im Zusammenhang mit der These, dass bei Menschen der Wille zum Schein ursprünglicher, intensiver, hartnäckiger ist als der Wille zur Wahrheit. Daraus bedeutet wieder, der Wille zur Wahrheit ist ein Wille, der immer damit rechnen muss, dass die Erkenntnis schmerzhaft. Ja, das ist ja das alte, letztlich, Sie kennen es, die alte platonische Vorstellung: die Erkenntnis, der Ausgang aus der Höhle ist im doppelten Sinne schmerzhaft. Auf der einen Seite, wer zum ersten Mal die Wahrheit erblickt, muss vor Schmerz die Augen schließen, weil die Wahrheit so blendet, also die wirkliche Sonne, die Ideen erblicken lässt, tut weh. Und dann ist derjenige, der mit dieser Wahrheit in seine menschliche Gemeinschaft zurückkehrt, wie Sie wissen, höchsten Anfeindungen ausgesetzt. Das berühmte Gespräch dann zwischen Sokrates und Glaukon in Platons Politeia: meinst du nicht, ja, fragt dann Sokrates den Glaukon, dass also jemand, der die Wahrheit erblickt hat und dass diese Wahrheit den Menschen unten in der Höhle beibringen will, die fixiert sind auf diese Schattenbilder, dass die empört darüber sein werden, dass man ihnen diese Schattenbilder wegnehmen will? Ja, sagt Glaukon, sie werden empört sein. Glaubst du nicht, dass sie dann denjenigen, der im Besitz der Wahrheit ist, dann letztendlich erschlagen werden? Ja, sie werden ihn erschlagen, wie Sokrates ja passiert ist. Das heißt also, im doppelten Sinne ist Wahrheit schmerzhaft, einerseits als Erkenntnisprozess selber, andererseits im sozialen Sinne, weil sozusagen die Wahrheit etwas ist, was in einer konventionalisierten Gesellschaft immer auf Widerstand stoßen wird, bei Nietzsche allerdings noch in einem existenziellen Sinne. Ja? Auch derjenige, der ganz allein mit seiner Wahrheit ist und es vielleicht gar nicht auch jemand anderen mitteilen will, ist schmerzhaft betroffen, weil diese Wahrheit eben die Wahrheit über die Bedingtheit, Kontingenz, Zufälligkeit, Sinnlosigkeit seines Daseins ist. Etwas, was nur schwer auszuhalten ist. Deshalb ist von allen Anfang an, so Nietzsche, bei Menschen der Wille zum Schein stärker, weil dieser Wille signalisiert, täuschen wir uns doch über diese Wahrheit hinweg. Denn nur so, und das ist das Entscheidende, denn nur so lässt sich leben. Ja, wir alle wissen, wenn wir ständig uns klar machen, wie zufällig, wie kontingent, wie bedeutungslos etwa das ist, was wir tun. Ich meine, es ist zwar schön, dass wir jetzt alle hier sitzen, ja, das ist gar keine Frage, aber gemessen sozusagen an der Existenz des Universums, gemessen auch an der Menschheitsgeschichte, gemessen an dem, was zurzeit auf der Welt sonst wo passiert, ist es absolut bedeutungslos, was wir hier machen. Ja? Das wollen wir aber natürlich, das können wir nicht zur Kenntnis nehmen. Ja, weil wir müssen ja aufstehen und verzweifelt sagen, ja, was machen wir stattdessen? Ja? Nein, sondern wir müssen uns durch Illusionen darüber hinwegtrösten, wir müssen uns ablenken von dieser Bedeutungslosigkeit. Wir entwickeln deshalb sozusagen diesen Willen zur Illusion. Und das können wir deshalb tun, weil es, und das spricht Nietzsche in manchen frühen Schriften fast schon wie ein Evolutionstheoretiker, allerdings contra coeur, also gegen das, was die Evolutionstheorie intendierte, weil es die Natur offensichtlich so klug eingerichtet hat, dass das Beschäftigen mit Illusionen, ja, dass das Hervorbringen von Illusionen, dass das zur Kenntnis nehmen von Illusionen mit unglaublicher Lust verbunden ist. Ja? Man könnte ja auch sagen, und Nietzsche schreibt, dass er da in jungen Jahren einen Text geschrieben über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, den er für so ungeheuerlich hielt, dass er, obwohl dieser Text in sich geschlossen war, ein wunderbarer Aufsatz, dass er den zu Lebzeiten nie zu veröffentlichen wagte. Heute lesen wir das locker, nicht? Wir sind ja schon ein bisschen weiter. Und in diesem Text stellt er tatsächlich die These auf, dass in der Tat die Lüge, der Schein, die Produktion von Illusion, das Täuschen, das Hintergehen, ja, dass das lauter unglaublich lustbetonte Tätigkeiten sind, weshalb wir während im Gegensatz sozusagen das Aussprechen der Wahrheit oder das Erforschen der Wahrheit etwas ist, was nicht nur nicht besonders lustbetont ist, sondern was gleichzeitig eben auch, wenn man es wirklich radikal betreiben würde, zu existenziellen Gefährdungen führen könnte. Und deshalb erklärt sich sozusagen dieser auf den ersten Blick vielleicht etwas seltsame Satz, die Lust ist ursprünglich als der Schmerz. Das heißt, dass er damit wieder andeuten, möchte er sozusagen andeuten, dass die Lust das entscheidendere, stärkere Motiv für menschliche Tätigkeiten ist. Schmerz will man nur vermeiden. Es ist schon eine kluge Überlegung. Ja? Schmerz will man nur vermeiden. Sobald ich schmerzfrei bin, beschäftigt mich das Problem des Schmerzes nicht. Erst wenn Schmerzen auftauchen oder wenn Schmerzen sich andeuten, ankündigen, suche ich noch Strategien, sie zu vermeiden. Der Schmerz ist sozusagen selber keine Produktivkraft, ja, sondern er verhält mich nur in einer reaktiven Situation, er bringt mich nur in eine reaktive Situation. Die Lust allerdings, die erstrebe ich, die suche ich. Ja, da tue ich einiges, um sie zu bekommen. Und wenn ich die Erfahrung mache, dass die Produktion von Illusionen lustvoll ist, dann fangen wir jetzt genau mit diesem Spiel an, der Produktion von Kunst, mit dem wir bis heute nicht aufgehört haben. Und deshalb kann der Nietzsche schreiben, ebenfalls in einem dieser Fragmente, oder kann sich die Frage stellen, wenn das so ist, dann würde das ja natürlich bedeuten, dass es zum Wesen der Kunst gehört, gerade nicht die Wahrheit zu sagen, sondern von der Wahrheit abzulenken. Und Sie spüren, dass das natürlich eine starke These ist, die bei den Künstlern und bei den Künstlern selber ja nicht immer auf Zustimmung stößt. Ja? Denn sehr, sehr viele Künstler, beziehungsweise auch theoretische Fundierungen der Kunst, wir werden über eine davon noch sprechen, gehen ja davon aus, dass das gerade die Aufgabe der Kunst ist, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Ja, ihnen den Schleier vom Gesicht zu reißen, ihm den Spiegel vorzuhalten. Das ganze Pakt aus der politischen Avantgarde bestand darin. Ja, also sagen, dem selbstgefälligen Bürger, der sich in seine Illusionen verstrickt hat, radikal aus der Selbstgefälligkeit zu reißen und zu zeigen, wie die Welt tatsächlich ist. Das ist nicht nietzscheanisch gedacht, sondern nietzscheanisch gedacht wäre, die Aufgabe der Kunst ist gerade das Gegenteil zu tun, den Menschen seine Illusionen zu bestärken, beziehungsweise ihm überhaupt erst die Illusionen zu geben. Und da heißt es an einer Stelle, er hat nicht veröffentlicht, auch eines dieser Fragmente, an einem Philosophen, schrieb Nietzsche, ist es eine Nichtswürdigkeit zu sagen, das Gute und das Schöne sind eins. Ja, also diese alte, antike Theorie der Einheit des Guten und Schönen, die wischt er hinweg, das ist eine Nichtswürdigkeit. Ein Philosoph, der das behauptet, hat einfach nicht nachgedacht. Fügt dieser Philosoph allerdings noch hinzu, nicht nur das Gute und das Schöne sind eins, sondern auch das Wahre, so soll man ihn prügeln. Denn, und jetzt kommt seine These, denn die Wahrheit ist hässlich. Sie ist nicht schön. Und wir haben die Kunst, damit wir nicht an dieser hässlichen Wahrheit zugrunde gehen. Sie spüren aber auch, dass natürlich genau diese These für die Künstler der Moderne auf der anderen Seite schon was unglaublich Faszinierendes hatte, denn es gibt keine Theorie, die der Kunst eine derart existenzielle Bedeutung zuschreibt. Ja? Denn jetzt hängt tatsächlich unser Überleben im metaphorischen und manchmal vielleicht sogar auch im wörtlichen Sinne von der Kunst ab. Und deshalb kann man sagen, also wer glaubt, man kann auf Kunst gleichzeitig verzichten, ja, der verzichtet aufs Leben. Also, und das kann man nicht einsparen. Ja? Also da muss man schon darauf achten. Also das wäre sozusagen mal eine Strategie. Aber die hat natürlich den Nachteil, dass man gleichzeitig sagen muss, wir brauchen die Kunst deshalb zum Überleben, weil wir die Lügen brauchen, weil wir Illusionen brauchen und weil wir möglichst gute Illusionen brauchen. Ja, wir lassen uns ja nicht so leicht betrügen. Das heißt, das Raffinement, das die Kunstentwicklung gezeigt hat, das einen Tag legen muss, ist ja auch sozusagen etwas, was nicht leicht hergestellt werden kann, sondern das erfordert eben auch eine gewisse Fähigkeit des Lügenkönnens und des Belügenkönnens, der Erzeugung von Schein, damit wir sozusagen über die Mieslichkeiten des Daseins durch die Kunst getröstet und hinweggetragen werden können. Das wäre sozusagen nicht die einzige, aber eine Pointe der ästhetischen Reflexionen von Friedrich Nietzsche, eine These, die, wie gesagt, in bestimmten Milieus des Fernsehekel des frühen 20. Jahrhunderts tatsächlich dazu geführt hat, dass man die Kunst für das Wichtigste im Leben hielt. Ja, und dass ein Leben ohne die Kunst, ein Leben ohne die Auseinandersetzung mit der Kunst, sowohl im aktiven als auch im passiven Sinne, in dem Sinn undenkbar schien. Kunst ist jetzt nicht Ornament, ist nicht Beiwerk, ist nicht Verschönerung, ist nicht das, was dann zusätzlich zur Wirtschaft, zur Ökonomie, zur Politik als Überbauphänomen, wie das vielleicht Karl Marx formuliert hätte, noch dazukommt und auf das man leicht verzichten kann, sondern Kunst wird unter dieser Perspektive tatsächlich zu einer existenziellen Notwendigkeit und zwar aus dieser paradoxen Einsicht heraus, dass wir aus existenziellen Gründen ständig genötigt sind, Strategien des Selbstbetrugs zu entwerfen. Das ist die bittere Pille, die hier dabei vorhanden ist. Wäre es anders, hätte ja Hegel recht. Er sagt, also, wenn es der Kunst um die Wahrheit geht, muss er sagen, es ist zwar schön, dass er sich darum bemüht, aber da ist die Wissenschaft viel weiter. Also wenn es nur um die Wahrheit geht, so könnte man sagen, dann wackelt dieses Konzept. Allerdings ist es ja so, und das wären jetzt sozusagen jetzt noch zwei Überlegungen, die ich in dieser und in der kommenden Vorlesung anstellen möchte, dass das 20. Jahrhundert natürlich jetzt in diesem Oszillieren zwischen dieser nietzscheanischen Position, Kunst als Illusionsmaschine, und der hegelianischen Position, Kunst als Ausdruck von Wahrheit, natürlich hin und her gerissen war. Es ist keineswegs so, dass, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass die nietzscheanische Konzeption sich durchgesetzt hätte. Und auf der anderen Seite war das 20. Jahrhundert ja in ganz einer anderen Art und Weise jetzt mit Entwicklungen konfrontiert, die auch ihren Einfluss auf die Kunst, auf die Kunstpraxis und auf die Kunsttheorie gehabt haben. Nämlich diese unglaublichen technologischen Beschleunigungsschritte, die wir seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen haben und in denen wir uns ja noch immer befinden. Man muss sich auch einmal klar machen, dass über zwei, vielleicht drei, vielleicht auch mehr Jahrtausende zum Beispiel die visuellen Künste mit denselben Mitteln gearbeitet haben, die ganz einfach waren, es muss irgendwo eine glatte Fläche sein, und es muss irgendein Material geben, in der ich in diese glatte Fläche oder auf diese glatte Fläche was eintragen kann. Ja? Ob das jetzt eine Höhlenwand ist, auf der ich mit irgendeinem Stein etwas einritzen kann oder etwas auftragen kann, oder ob das eine Leinwand ist, auf der ich mit Ölfarbe etwas auftragen kann, ob das ein Blatt Papier ist, auf das ich was zeichnen kann, ist dann eigentlich von marginalem Interesse. Das Prinzip ist immer das Gleiche, ja, also etwas etwa die bildenden Künste betrifft. Ähnlich ist es, was die Literatur betrifft. Sobald es praktisch nur zwei Nicht? Das heißt, nur zwei Varianten, die Oralität, also das Erzählen im ursprünglichen Sinn des Wortes, was Jahrhunderttausende wahrscheinlich funktioniert hat, bis zur Erfindung der Schrift. Und kaum wurde die Schrift erfunden, sozusagen haben wir diese Form von Literatur, die sich seitdem im Prinzip nicht geändert hat. Ja? Ob das jetzt ein weißes Blatt Papier ist, ob das ein Papyrus ist, ist uninteressant, das ist eine technische Frage. Und darauf wird etwas geschrieben, was ein anderer lesen kann. Jetzt kann man natürlich die These vertreten, dass in der modernen Zeit durch die Entwicklung neuer Technologien, Kommunikationsmedien, Reproduktionsformen sich gravierend etwas geändert hat in dieser Fähigkeit oder in dem, was Kunst imstande ist, zu zeigen, hervorzubringen, darzustellen, die Funktionen, die Kunst übernehmen kann. Man kann die These vertreten, und sie ist vertreten worden, dass die Entwicklung moderner Technologien die Kunst selber in eine existenzielle Krise bringen, weil alles das, was Kunst ausgemacht hat, egal wie man sie jetzt interpretiert, ja, alles das in Frage gestellt wird durch neue mediale Formen. Die erste, Sie können sich sofort vorstellen, sozusagen die erste Krise, die hier Kunst erfahren hat, war natürlich bedingt durch die Erfindung der Fotografie. Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenn man sich die Texte der damaligen Zeit anschaut, also für uns ist das heute so klar, ja, also das ist kein Problem mehr, obwohl es das Problem sein sollte, aber in der Zeit, wo man zuerst mal mit dieser Technologie konfrontiert war, das ist übrigens ein interessantes Phänomen, das meines Erachtens die interessantesten Erkenntnisse in neue Technologien in jenen Zeiten entstehen, in denen diese Technologien zum ersten Mal auftauchen. Ja, und man sozusagen die Fremdheit und das Besondere, das Faszinierende und Erschreckende so einer Technologie tatsächlich spürt, wenn sie zur Gewohnheit geworden ist, in den Alltag integriert ist, dann denkt man auch nicht mehr sehr, sehr viel drüber nach. Ja, die besten Überlegungen zum Film etwa stammen alle aus der Zeit der Stummfilme. Ja, nicht jetzt aus der Zeit der 3D-Produktion. Ja, also es animiert nicht wahnsinnig zu theoretischen Überlegungen. So scheint es zumindest zu sein. Aber das nur nebenbei. Die Erfindung der Fotografie hat natürlich vor allem die bildenden Künste vor ganz ein zentrales Problem gestellt. Nämlich, dass sehr viel von dem, was sie bisher beansprucht haben zu sein, Darstellung der Wirklichkeit, vielleicht auch illusionäre Verklärung der Wirklichkeit, Unmittelbarkeit, Illusion im Sinne von der Herstellung von Wirklichkeitsillusionen, also denken Sie an Illusionsmalerei etc., Festhalten von Porträts, also die Verewigung von Menschen, und die natürlich der Zeit unterworfen sind, aber in einem bestimmten Moment sie festhalten wollen. Alles das scheint jetzt mit einem Schlag obsolet zu sein, denn der Fotoapparat kann das alles viel besser. Ja. So schien es zumindest. Und der Fotoapparat kann nicht nur das viel besser, sondern er erlaubt es auch, dass jeder das nun besser kann, als der Künstler, der ja auf eine bestimmte individuelle Begabung, auf eine bestimmte Schulung angewiesen war. Es ist nicht einfach, Sie haben sich vielleicht im Kunstunterricht darin geübt, es ist nicht einfach, einen Menschen zu zeichnen, ja, so dass er auch erkennbar ist. Es ist ganz einfach, jemanden zu fotografieren. Ja, da brauche ich keinerlei Kenntnisse, keinerlei Schulung, keinerlei Technik, ich brauche nicht einmal einen Blick, ja. Also wer einen Menschen zeichnet, muss man sehr genau anschauen und überlegen, ja, wie schaut er jetzt aus und wie kann ich das also zeichnerisch oder gar malerisch darstellen. Wenn jemand von mir ist und ich will ihn fotografieren, halte ich mein iPhone hin und der ist gebannt. Ja, da ist er, ja, so wie er ist, für alle Ewigkeit. Das heißt also, das sind jetzt zwei Aspekte, die jetzt natürlich hier nur in Nutze dargestellt werden können, die in der Tat sozusagen die Frage nach dem, was das Wesen des Künstlerischen ausmacht, gestellt haben, dadurch, dass eben diese Aspekte von Individualität, Imaginationskraft, technischer Beherrschung, das Können, ja, von dem wir viele die Kunst ableiten, plötzlich obsolet geworden sind und anstelle dessen ein technischer Apparat getreten ist, der das einerseits perfekter kann, obwohl die ersten Fotos natürlich alles andere perfekt waren. aber sie wurden als perfekt empfunden, interessanterweise, der das perfekt erkannt und der zweitens diese Fähigkeit jedem zuschreibt. Jedem zuschreibt. Ja. Wir haben Ähnliches natürlich auf einer anderen Ebene im Bereich der Musik mit der Erfindung der Schallplatte. Ich gehe jetzt nicht die einzelnen Stufen durch, von der Edison-Walze angefangen bis wirklich zur Schallplatte, wo es plötzlich zum ersten Mal möglich war, das, was vorher wirklich unmittelbar an ein Hier und Jetzt gebunden war. Ja, also wer vor Erfindung der Schallplatte oder des Tonbandes Musik hören wollte, ja, musste in einer Situation sein, wo Menschen Musik machten. Ja. Also entweder war er imstande, selber Musik zu machen, oder er hatte Menschen vor sich, die Musik machten. Ja. Es gab da noch die ganz, ganz wenigen Begabungen, und das ist eine Begabung, die man zwar auch schulen kann, aber der wir uns kaum unterziehen, und außer man ist professioneller Musiker, dass man sozusagen Musik zum Erklingen bringen kann in seinen eigenen Kopf, indem man eine Partitur liest. Ja? Aber es ist sozusagen eher ein idiosynkratischer Sonderfall. In der Regel war es für die Menschen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts einfach so, entweder es wurde Musik aufgeführt, man konnte zuhören, oder man hat Hausmusik gemacht, das heißt, man spielte selbst. Mit der Erfindung der Schallplatte war es zum ersten Mal möglich, sozusagen Musik zum Erklingen zu bringen, ohne dass sie produziert wird, ohne dass sie gemacht wird, sondern sie wird reproduziert. Und das hat, jetzt kann man sagen, auf der einen Seite, ja, was besagt das jetzt? Ändert das etwas an der Musik? Ändert das etwas an der Situation? Ändert das etwas an der Fähigkeit, im Umgang mit Musik, Musik als Kunstform zu hören? Ist das nicht so etwas wie eine zusätzliche Illusionierung, der wir auch sehr, sehr viel abgewinnen können, nämlich dass wie von Zauberhand Musik erklingt, obwohl kein Musiker da ist, keine Instrumente da sind. Ja? Es gibt eine, und, also wie das Menschen erfahren haben, ja? Man muss sich wirklich nachschauen. Es gibt in der Literatur, in der europäischen Literatur, sozusagen zwei Stellen, die für diese medientheoretischen Überlegungen zur Kunst ganz wesentlich sind. Die eine findet sich in Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo der Ich-Erzähler zum ersten Mal ein Telefon benutzt. Ja? Also was war damals sozusagen auch eine relativ junge Erfindung. Und über sowas denken wir ja überhaupt nicht mehr nach, ja, weil das für uns allgegenwärtig geworden ist. Ja? Aber als der zum ersten Mal mit seiner Großmutter, glaube ich, telefoniert, ja, hat er sozusagen den Eindruck, der einen Schauder über den Rücken jagt, dass er es hier mit einer Geisterstimme zu tun hat. Nämlich, er hört eine Stimme, aber es gibt keinen Körper dazu. Ja? Eine Erfahrung, die er Menschen vor der Erfindung des Telefons nie machen konnte. Ja? Wenn man vorher irgendwo eine Stimme gehört hat, hat man sich sofort umgedreht, so wie wir hier, nachdem wir nicht miteinander telefonieren, wir hier jetzt, wenn da jetzt ein Kollege oder eine Kollegin ihre Stimme erheben würde, würde man umdrehen, sich umdrehen und schauen, wer spricht. Ja? Wie ist der zugehörige Körper? Wie sieht der aus? Ja? Was kann ich sozusagen aus diesem Körper auch noch ablesen über das, was gesagt wurde? Das heißt, diese unmittelbare Verknüpfung von Stimme und Körper, von Stimme und Organ, von Stimme und Situation, ist sozusagen die Erfahrung, die wir über Jahrhunderttausende gemacht haben, und jetzt plötzlich höre ich eine Stimme und es gibt keinen Körper dazu. Ich weiß zwar, es gibt einen Körper, aber der ist hunderte Kilometer oder tausende Kilometer entfernt. Ich höre nur die Stimme. Ja? Also Proust spricht wirklich davon, dass das quasi eine geisterhafte Erscheinung ist. Wir würden sozusagen dieses Geisterhafte heute einfach nicht mehr wahrnehmen, weil es alltäglich geworden ist. Und die zweite, sozusagen eine zweite literarische Stelle, ebenfalls ganz interessant in dem Zusammenhang, bezieht sich auf die Schallplatte. Sie kennen vielleicht den Roman Der Zauberberg von Thomas Mann. Der spielte da in einer Klinik, in einer Lungenheilanstalt in Davos. Und der Held, der gar nicht krank ist, ja, besucht nur jemanden und bleibt aber dann 7 Jahre dort, wie Sie wissen. Man diagnostiziert dann auch eine Krankheit, also wenn man irgendwo in einer Heilanstalt bleiben will, dann hat man schon irgendetwas. Ja. Aber gleichzeitig ist es eine sehr mondäne Heilanstalt mit entsprechenden auch gesellschaftlichen Ereignissen. Und eines Tages betritt dieser junge Held Hans Castorp den Saal, wo normalerweise getanzt wird, wo wie üblich ein kleines Salonorchester spielt. Ja. Und er glaubt, das ist wieder so. Und er betritt den Saal, er hört die Musik, ja, Tanzmusik, und erwartet jetzt, dass dort natürlich jetzt das Salonorchester sitzt, und es ist leer. Es ist nichts zu sehen, nur ein Schallplattenspieler. Damals eine Innovation, ja, also ganz neu, spielt eine Platte ab, die er für, und diese Musik hat also mit der Realität verwechselt, für uns heute kaum noch nachvollziehbar, weil das war natürlich so ein altes Trichtergrammophon, und das muss ja so geknackst und gerauscht haben, dass man ja schon halb taub sein muss, um das mit einer wirklichen Aufführung zu verwechseln. Aber das war nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, dass Thomas Mann bzw. sein Held sofort erkannt hat, was es bedeutet, dass hier zum ersten Mal Musik erklingt, auch geisterhaft, ja? Wirklich geisterhaft, ohne dass sozusagen dazugehörige Leiblichkeit, die normalerweise zum Hervorbringen von Musik notwendig ist, dazugehörige Materialität zu spüren ist. Und das, könnte man jetzt sagen, ist tatsächlich ein Novum. Das war sozusagen in der Menschheitsgeschichte bei den Entwicklungen der Künste, bei den Technologien, die man entwickelt hat, in der Art und Weise noch nie der Fall, dass durch diese Reproduktionstechnologien es jetzt möglich geworden ist, Kunstwerke erscheinen zu lassen. Also der Schein potenziert sich gleichsam, ohne dass es eine materielle Grundlage dafür anscheinend gibt. Und auf der anderen Seite sich natürlich die Frage stellt, was bedeutet das jetzt für jene Kategorien, die man bislang mit Kunst ganz eng verknüpft hat, etwa Kategorien der Invalidität, Kategorien der Unmittelbarkeit, Kategorien sozusagen der sinnlichen Produktion dieser Vorgänge, jener Kategorie des Hier und Jetzt. Sie wissen, dass es der Philosoph und Literaturwissenschaftler Walter Benjamin gewesen war, der in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts als einer der ersten systematisch über dieses Problem nachgedacht hat. Es gibt einen berühmten Aufsatz von ihm 1936 veröffentlicht, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und das gilt als einer sozusagen der grundlegenden Texte auch zu jeder medientheoretischen Reflexion der modernen Kunst, weil Modernität und dieses Bild der modernen Kunst hier zum ersten Mal nicht bezogen wird auf Inhalte der Kunst, auch nicht auf formale künstlerische Innovationen im Rahmen eines vorgegebenen Sets von Möglichkeiten, so könnte man sagen. Also Innovation war der Übergang von einer Plastikmalerei zu einer Flächenmalerei zum Beispiel oder neue Farbigkeit oder zunehmende Abstraktion in der Malerei, aber man blieb in der Malerei. Ja? Letztlich hat auch Malevich mit seinem schwarzen Quadrat eine Ikone gemalt, wie wir wissen, hat sie auch so platziert. Ja? Es war ein Bild, es war sozusagen das Bild des Bildes schlechthin, blieb in diesem Rahmen. Jetzt wird Modernität und gilt natürlich zu Recht als moderner Künstler. Picasso, ebenfalls eine Ikone, selbst eine Ikone der modernen Malerei, hat sich sozusagen von der Idee der Gegenständlichkeit überhaupt nie gelöst in seinem Leben. Ja? Er hat Perspektiven verändert, hat Gegenstände neu zusammengesetzt, hat neu komponiert, hat mit Farbigkeit experimentiert, etc. Aber auf jedem Bild von Picasso ist genau zu identifizieren, was dargestellt wird. Ja? Die weinende Frau, ob es uns gefällt oder nicht, ist für jeden zu erkennen als weinende Frau. Überhaupt keine Frage. Er bleibt genau in diesem Sujet. Jetzt wird Modernität bei Walter Benjamin zum ersten Mal definiert als die Modernität, die entsteht durch technologische Innovation. Eine technologische Innovation, die nicht aus dem Inneren der Künste kommt. Es waren ja keine Künstler, die den Fotoapparat oder die Schallplatte erfunden haben. Und diese technologischen Innovationen beschränken sich ja nicht auf den Bereich der Künste, ganz im Gegenteil. Aber die ihre intensiven Auswirkungen auf die Künste haben. Deshalb ist dieser Titel dieses Aufsatzes von Walter Benjamin von 1936 ja auch sehr präzise, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Die technische Reproduzierbarkeit ist jetzt das neue technologische Phänomen. Benjamin denkt hier in erster Linie natürlich an Fotografie und Film, viel mehr Schallplatte vielleicht, mit Musik hat er sich nicht beschäftigt, das spielt sozusagen bei ihm jetzt nicht die große Rolle, sondern Fotografie und Film. Und er untersucht jetzt, andere technische Innovationen kannte er noch nicht, aber wir können jetzt das nahtlos fortsetzen bis hin zur Computerästhetik unserer Tage. Und er untersucht jetzt, welche Auswirkungen haben diese neuen Reproduktionstechnologien auf unser Verständnis und damit auch auf die Möglichkeiten, in einem konventionellen Sinne Kunstwerke hervorzubringen und Kunstwerke zu rezipieren. Um das klar zu machen, hat Benjamin sozusagen eine eigene Vorstellung entwickelt von dem, was bis an die Schwelle dieser technischen Reproduzierbarkeit Kunst eigentlich ausgemacht hat. Er spricht hier natürlich in erster Linie jetzt von visuellen Künsten, also von den bildenden Künsten. Und er geht davon aus, und das ist sozusagen bis zu einem gewissen Grad schon ein nietzscheanischer Gedanke, dass auf der einen Seite sozusagen diese Kunst gleichsam an die Stelle der Religion getreten ist, im bürgerlichen Zeitalter, das auf der sozusagen säkularisiert ist. Auch so könnte man Nietzsche interpretieren. Ja, also Nietzsche betreibt letztlich eine Theologisierung der Kunst, weil die Kunst sozusagen unsere existenzielle Gewissheit darstellt, wenn die Kunst an die Stelle des toten Gottes tritt, wenn nicht mehr Gott angesichts der Welt gerechtfertigt werden kann, aber die Welt angesichts der Kunst gerechtfertigt werden kann, dann kann man sagen, ist hier sozusagen eine Theologisierung gegeben. Und Benjamin leitet sozusagen diese moderne bürgerliche Kunst auch tatsächlich ab, natürlich von der Sphäre, aus der Kunst ursprünglich entstammt, denn sie kommt ja aus der Sphäre des Religiösen. Ja? Sie kommt aus der Sphäre des Religiösen, ganze mittelalterliche Kunst und durch religiöse Kunst, aber sie ist nicht an die Stelle des Religiösen getrennt, ja? Sondern sie war da in einer dienenden Funktion gegenüber dem theologischen Programm. Das unterscheidet übrigens dann auch eine tatsächliche Ikone, die in einer orthodoxen Kirche steht, vom schwarzen Quadrat. Ja? Dass sozusagen die Ikone ihrer Reinheit, aber gleichsam ohne theologischen Hintergrund darstellt und selbst zum theologischen Programm wird. Ja? Also wer sich vor Malevichs schwarzen Quadrat verneigt, der verneigt sich vor einem schwarzen Quadrat. Und er hält das schwarze Quadrat aber nicht für ein Symbol eines Gottes. Ja? Das ist der Unterschied. Ja? Aber gleichzeitig wollte aber Malevich zeigen, dass hinter diesen Symbolen eines Gottes nicht mehr steckt als in einem schwarzen Quadrat. Das ist die säkulare Intention dahinter. Aber die Kunst des bürgerlichen Zeitalters, so Benjamin, zehrt in der Tat, und das machte vielleicht auch Nietzsches Theorie möglich, zehrt in der Tat von jener Aura, wie Benjamin es nannte, die ursprünglich religiöse Kultobjekte umgeben hat. Ja, nämlich die Aura des Heiligen, die diese religiösen Kultobjekte von der Welt des Profanen unterschieden hat. Und von Benjamin stammt auch die klassische Definition von Aura, nämlich die Aura ist die einmalige, jetzt müssen Sie wirklich genau aufpassen, ja, weil aus dieser Definition leitet sich alles andere ab. Ja. Diese Aura ist die einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein. Wir verwenden natürlich den Begriff Aura nach wie vor. Wir sagen, es gibt Menschen, die haben eine Aura, also eine auratische Erscheinung, und Gegenstände haben eine Aura, denen umgibt eine Aura. Ja, und das sagen wir halt so salopp dahin. Aber diese Definition von Benjamin finde ich wirklich ganz bemerkenswert. Einerseits steckt drin die Einmaligkeit. Ja? Die Einmaligkeit ist es, die die Aura eines Menschen, eines Gegenstandes, eines Kultobjektes, eines Kunstwerkes ausmacht. Zweitens, es ist die einmalige Erscheinung einer Ferne. Ja? Das Auratische kann uns nicht nahe kommen. Ja? Die Aura steht immer zwischen uns und dem Gegenstand oder dem Objekt, das von einer Aura umgeben ist. Ja? Also Menschen, mit denen wir so auf Du und Du verkehren, haben keine Aura. Ja? Also klar, das ist Alltag für uns, das sind unsere Freunde, unsere Verwandten, auch unsere Feinde, mit denen wir auf Du und Du verkehren. Ja? Aber der Star, der Hollywood-Star, ja, den wir nur von der Leinwand kennen. Ja. Und dann tritt er vielleicht so auf, dass ich ihn aus der Ferne sehen kann. Ja. Der bleibt auch fern, auch dann, wenn ich ganz nah an ihn herankomme und mir ein Autogramm holen darf. Ja, den kann ich auf die Schulter klopfen und sagt, fein, also was machen wir heute Abend? Ja. Geht nicht. Ja, das ist eine Distanz, ist unüberwindbar. Und beim Mensch ist es ohnehin eine geliehene Aura, so Benjamin, aber ganz klar ist es natürlich beim Kultobjekt, beim Kunst. Ja, das Kultobjekt, so nah es auch sein mag, das religiöse Kultobjekt, so nah es auch sein mag, ist eigentlich unberührbar. In wirklich, also dort, wo religiöse Kulte noch funktionieren, wissen Sie, dürfen auch nur Priester nach ganz bestimmten vorgeschriebenen Handlungen mit diesen wirklich heiligen Gegenständen hantieren. Ich meine, Sie können jetzt nicht in eine Kirche gehen, die eine Reliquie aufbewahrt, ja, und können nicht hingehen und den Reliquienschrein aufreißen und sagen, den Knochen nehmen wir raus, was ist das? Ja. Nicht einmal, wenn Sie Wissenschaftler sind, können Sie das tun, sondern müssen Sie unglaubliche Prozeduren über sich ergehen lassen, und einen Splitter dieses Knochens zu bekommen, dessen Alter festzustellen, um drauf zu kommen, stammt der wenigstens tatsächlich aus der Zeit, in der dieser Heilige gelebt hat, oder ist der aus einem viel späteren Jahrhundert? Das geht nicht. Ja. Woanders, wenn Sie einen Knochen finden, können Sie sofort untersuchen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Und das Kunstwerk, so Benjamin, zehrt jetzt von dieser Ursprünglichkeit, von dieser Aura, die das religiöse Objekt umgeben hat, eine einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein mag. Und deshalb, sagt Benjamin, weil man mit religiösen Objekten gleichsam nur in einer ritualisierten Form umgehen konnte, beziehungsweise sie auch nur angegriffen, herumgetragen werden konnte im Rahmen eines Rituals. Ja? Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch oder kennen das von Leichnamsprozessionen. Ja? Wenn man da also so heilige Gegenstände, Kreuze etc. aus einer Kirche herausnimmt und herumträgt, dann ist das streng ritualisiert. Ja? Das ist sozusagen nicht, das darf nicht profanisiert werden. Alles das überträgt sich jetzt auf das Kunstwerk im bürgerlichen Zeitalter. Ja? Wir behandeln Kunst so, das ist die These von Benjamin jetzt, ja, als wären sie gleichsam religiös besetzte auratische Objekte. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, es kann nur etwas für uns ein Kunstwerk sein, was tatsächlich einmalig ist. Ja, was in dem Sinne echt ist, was in diesem Sinne original ist. Ja, das erklärt sozusagen den Kult, den wir treiben, um Originale, ja, in der bildenden Kunst. Ja. Es ist erst vor wenigen Tagen, hat jemand, um irgendeinen Kredit abzusichern, eine angeblich auf ihn überkommene Zeichnung von Schiele angeboten. Schiele-Zeichnungen, Marktwert 12 Millionen Euro, so hat er das auch angegeben. Wäre wahrscheinlich durchgegangen, aber es wurde geprüft und man ist draufgekommen, es ist kein Schiele. Ne? Schaut aber wirklich fast aus wie ein Schiele. Ist für einen Nichtkenner wahrscheinlich auch ununterscheidbar von einem Schiele, weil so ein begabter Dilettant gezeichnet hat. Und sobald klar ist, es ist kein Schiele, also kein echter Schiele, sind aus den 12 Millionen 200 Euro geworden. Ja? So schnell geht das. Ja? Das ist sozusagen der Wert. Genauso wissen wir deshalb auch die große Debatte über Fälschungen in der Kunst. Ja? Es gibt ja geniale Kunstfälscher, das sind ja wirklich tolle Sachen, die die machen, und die beherrschen auch die Technik. Ja? Und da gibt es auch verschiedene Varianten, das ist eines der interessantesten Themen überhaupt, ja? Kunstfälschung. Es gibt ja die Variante, also sagen, man fälscht ein Bild, wenn man es noch einmal macht, ja? Also einfach abmalt. Dann gibt es die Variante, man malt, das ist natürlich das Anspruchsvollere, man malt ein Bild so, wie es ein Maler hätte malen können. Ja, man erfindet gleich einen neuen Rembrandt oder einen neuen Vermeer oder einen neuen Van Gogh. Ja? Malt in dessen Stil und wirft das dann auf den Markt, und es gibt ja Dunkelziffer, vor allem von Künstlern, die unverwechselbare Stile haben. Ja? Und deshalb auch relativ leicht zu fälschen sind, weiß man ja wirklich nicht genau, wie viel es gibt. Von den berühmten Maler die Chirico sollen angeblich so viele Fälschungen kursiert sein, dass er sich dann letztlich entschlossen hat, die Fälschungen nachträglich zu signieren, um seinen Marktwert nicht zusammenbrechen zu lassen, weil niemand mehr gut ist, er echt oder ist er falscher. Ja? Auch das ist eine geniale Idee, also, nachträglich die Fälschung zu etwas Echten zu machen. Aber Sie sehen, ja, Sie sehen genau an diesen Absonderlichkeiten, wie groß noch immer diese Bedeutung des Echten ist, des Originalen, das entscheidend ist. Das Zweite ebenfalls, das Hier und Jetzt. Ja, die Aura, so Benjamin, entsteht nur dort, wo das Kunstwerk in einer Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt erfahren wird und erfahren werden kann. Das ist bei bildender Kunst relativ klar. Nämlich genau dann, wenn wir vor dem Original stehen, wenn das Original zu uns kommt, wenn sozusagen eine Wanderausstellung in Wien gezeigt wird, wenn wir zum Original kommen, wenn wir die großen Museen dieser Welt besuchen, dann ja deshalb, weil wir diese Erfahrung des Hier und Jetzt machen wollen. Also es ist ebenfalls klar bei Künsten, die sozusagen auf Performance, auf Aufführung angewiesen sind, ein Theaterstück, ja, im Hier und Jetzt. Das heißt genau, also so wie der Schauspieler jetzt diesen Text spricht, heute Abend, so spricht er ihn nur heute Abend. Er spielt das Stück zwar morgen auch, ja, aber da hat sich vielleicht schon wieder was leicht verändert. Ja, die Stimme ist vielleicht etwas angegriffen, er ist leicht erkältet, er vergisst etwas, hat einen Hänger an einer Stelle, wo er nie einen Hänger hat. Das ist eine andere Aufführung. Ja, ist keine Aufführung gleicht einer anderen, wenn sie tatsächlich in diesem Hier und Jetzt stattfindet. Und weil das so ist, so Benjamin, verhalten wir uns ja, auch diesen künstlerischen Gegenständen, die von einer Aura im Hier und Jetzt umgeben sind, genauso wie gegenüber religiösen Gegenständen. Auf der einen Seite, auch wenn sie uns nah sind, sind sie uns unendlich fern. Das heißt also, Sie können das bei jedem Museumsbesuch sofort verifizieren. Es gibt eine Barriere, ja? Über die dürfen Sie nicht zu nahe an die Bilder herantreten. Jetzt sagt man zwar normalerweise natürlich, weil man die nicht beschädigen will oder weil man die nicht sozusagen aussetzen will, einen Diebstahlsverdacht und die müssen gesichert sein, aber auch ohne diese Vordergründin. Argumente, denke ich, strahlt das Original etwas aus, das uns hindert daran, ihm zu nahe zu kommen, nämlich in einem profanen Sinn. Ja? Auch wenn man es gerne möchte. Ja? Es gibt ja bezaubernde Statuen, denen möchte man gerne mal so drüber streichen. Ja? Geht nicht, können es nicht machen. Ja? Wir können ja nicht seinen Rodin hingehen und versuchen, das auch taktil, ja, die Formen, schwungenen Körperformen taktil zu erfassen, obwohl natürlich die bildliche Wahrnehmung einer Plastik nahe läge. Ja. Also, da wird ein Alarm ausgelöst, und zwar kein schlechter. Ja. Sie können auch nicht bei Gemälden, der sich durch eine ganz starke Oberflächenstruktur in Erscheinung treten, also Ölgemälde, also eben eine ganz starke Oberflächenstruktur, wo man auch interessant einmal drüber zu fahren, ja, können Sie auch nicht machen. Sie können nicht einmal etwas machen, sogar wo der Künstler selbst sagt, wäre kein Problem, ja, dass das auch benutzt wird, dieses Kunstwerk. Sobald das irgendwo ausgestellt wird, dürfen Sie es nicht mehr benutzen. Ja. Also was weiß ich, also ein Künstler verwendet Stühle zum Beispiel, macht ein kleines Arrangement, ja, stellt das im Museum aus, Sie können sich einfach darauf hinsetzen. Ja. Dann versuchen Sie sich mal in die berühmte Badewanne von Josef Beuys zu legen. Ja? Sie werden sehen, was passiert. Geht nicht. Ja, wohl eine Badewanne, warum nicht? Ja? Nein, es ist die Aura. Es ist nicht nur das konservatorische und das Sicherheitsprinzip, das uns da hemmt, sondern es ist die Aura, die dieses Original umgibt, dass wir ihm nicht zu nahe treten können. Und so Benjamin, wir müssen, genauso wie beim religiösen Objekt, wir können nur in einer ritualisierten Form damit umgehen. Das heißt, es gibt ein schönes Wort, das Benjamin geprägt hat, es gibt sozusagen den ritualisierten Schönheitsdienst, wie er es nennt, also nicht den Gottesdienst, sondern den Schönheitsdienst, der genauso seine Regeln hat, wie ein ritualisierter Gottesdienst, mit dem im bürgerlichen Zeitalter Menschen Kunstwerken begegnen, was eben auch wirklich dazu geführt hat, dass man in ganz, ganz bestimmten ritualisierten Formen etwas sich angezogen hat, dass man benehmen gelernt hat, wie benimmt man sich in der Oper, wie benimmt man sich im Theater, wie benimmt man sich im Museum. Und das, alles das hängt mit dieser Aura zusammen, die es nicht erlaubt, dass man sozusagen diese Welt, in die man jetzt eintritt, die man betritt, man spricht auch von Kunsttempeln, von Musentempeln, also eindeutig religiöse Konnotation, dass man diese Welt profanisiert. Die These von Benjamin ist, dass alles das sich radikal ändert, und dass diese Aura radikal zerstört wird in dem Moment, wo diese Kunstwerke in das Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit eintreten. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite werden jetzt durch neue technische Möglichkeiten diese Werke selbst reproduzierbar. Und dann war die These von Benjamin, wird die Aura zerstört, weil das Prinzip der Einmaligkeit und des reinen Hier und Jetzt dadurch verletzt wird. Sie können es wieder am leichtesten im Bereich der bildenden Kunst nachvollziehen, obwohl zu Benjamins Zeiten die Möglichkeit, Kunstwerke zu reproduzieren, noch technisch gesehen noch sehr bescheiden war. Das war alles noch vor der Erfindung etwa der Fotokopie. Heute könnte man sagen, nach der Erfindung der 3D-Fotokopie, wo man sozusagen auch die dreidimensionale Struktur eines Bildes, eines Gemäldes, einer Zeichnung sozusagen reproduzieren kann, ist es für einen Laien unmöglich. Ja? Unmöglich, nur durch Ansehen ein Original von einer Reproduktion zu unterscheiden. Es gab einen berühmten Fall in Wien vor ein paar Jahren, als die Albertina, die ja eine der wichtigsten Zeichnungen des Abendlandes beherbergt, einige davon ganz locker ausgestellt hat in den Prunkräumen, wo täglich Tausende von Menschen vorbeigehen. Also, wie kann man einen Schiele, wie kann man einen Dürer, weil es sind Millionenwerte, ungesichert so hinhängen? Ja? Überhaupt kein Problem. Es waren Reproduktionen. Ja? Es waren keine Originale. Aber sie waren auch von Fachleuten, von Dürer-Spezialisten nicht unterscheidbar. Ja? Sondern man muss das Papier untersuchen, um drauf zu kommen, ist 15. Jahrhundert und nicht 21. Jahrhundert. Ja? Jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage, wenn Einmaligkeit durch Reproduktionsmöglichkeit so sehr außer Kraft gesetzt wird, dann müsste, so, das war die These von Benjamin, dann müsste unser Verhältnis zwischen Kunstwerk sich radikal ändern. Es müsste seine Aura verlieren. Es müsste uns näher kommen, es müsste ein Gebrauchsgegenstand werden und wir müssten sozusagen alles das an ritualisiertem Schönheitsdienst, das wir ansonsten an den Tag legen, wenn wir einem Original gegenüberstehen, im Hier und Jetzt, alles das müssten wir vernachlässigen können. Das stimmt zum Teil. Sobald wir wissen, dass es eine Reproduktion ist, die dort hängt, verhalten wir uns achtlos und nachlässig ihr gegenüber. Aber das Interessante ist, dass diese technisch vollkommenen Reproduktionen es trotzdem nicht geschafft haben, die Aura des Originals zu zerstören. Denn wenn dann die Albertina eine Dürer- oder eine Schiele-Ausstellung macht und versichert wird, jetzt hängen die Originale dort, ja, laufen alle hin. Ja, und wollen sich dieser Aura des Originals aussetzen und sind ganz froh, dass dann dort steht, Achtung Original, nicht zu nahe treten und sozusagen diese ritualisierten Formen wieder in Kraft setzen zu können. Das heißt also, es ist eine sehr zweischneidige Sache, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, durch diese Reproduzierbarkeit, durch diese universelle Verfügbarkeit jetzt des Kunstwerkes, sehr viel auch von dem, natürlich, da denke ich, hat Benjamin recht gehabt, verloren gegangen ist, was dieses Hier und Jetzt ausgemacht hat. Aber trotzdem ist es nicht gelungen, die Aura vollständig zu zerstören. Sie können ja heute alle, also wirklich fast alle relevanten Kunstwerke, die je geschaffen worden sind, sich über das Internet herladen und ansehen. Ja? Sie können es in Detailansichten sich vorführen lassen, die Sie unmittelbar dem Werk gegenüber nie haben würden, weil Sie so nah gar nicht herankommen. Ja? Und trotzdem werden Sie nicht das Gefühl haben, dass das jetzt was Einmaliges ist, was Besonderes ist. Sie werden sich auch nicht ritualisiert verhalten. Ja? Sie werden sich weder besonders anziehen, noch irgendwie dem Werk Respekt erweisen. Was Sie sehr wohl tun, wenn Sie dann tatsächlich zum ersten Mal vor dem Original oder dem vermeintlichen Original stehen. Ja? Bis heute wird darüber gerätselt, ob die Mona Lisa im Louvre das Original ist. Oder nicht. Ja? Zu wertvoll, um ausgestellt zu werden. Ja? Sagen manche. Aber das ist nur so eine Anekdote. Das Zweite allerdings, und das ist das vielleicht noch Entscheidendere, das Zweite, was Benjamin festgestellt hat, ist, dass diese Reproduktionstechnologien ja nicht nur herkömmliche Kunst reproduzieren können. Ja? Also ich kann jetzt ein Bild von Van Gogh als Poster millionenfach vertreiben, sondern diese Reproduktionstechnologien produzieren ja selber neue Kunstformen. Und die sehen jetzt allerdings anders aus als die konventionellen, klassischen Formen der Vergangenheit. Wenn man etwa, und das ist sozusagen auch sein Ansatz, Fotografie und Film hernimmt, ist schon von der Produktionslogik her diese Kunstform deutlich unterscheidbar, weil sie von allen Anfang an diese Differenz von Original und Kopie nicht kennt. Ja? Das heißt also auch, wie gut eine Kopie auch sein kann, solange ich weiß oder vermute, es gibt irgendwo ein Original, werde ich das Original anders behandeln als die Kopie. Ja? Das ist im Bereich der bildenden Kunst also völlig klar. Und ich werde auch das Original anders behandeln als eine noch so gute und perfekte und vollkommene Fälschung. Im Bereich von Fotografie und Film sozusagen fällt diese Differenz zwischen Original und Kopie vollkommen weg. Bei der Fotografie kann man noch streiten, also zumindest bei der analogen Fotografie könnte man noch streiten, ist jetzt das Negativ eigentlich das Original gewesen oder ist es der erste Abzug, obwohl er ununterscheidbar ist von allen weiteren Abzügen. Dort, wo man tatsächlich noch händisch retuschieren konnte, kann man sagen, ja, es gibt ein originales Negativ und dann wurde retuschiert und dann ist was anderes drauf und ich kann versuchen, das originale Negativ zu finden. Sie wissen, es gibt vor allem im Bereich der politischen Fotografie, hat es immer wieder tolle Versuche gegeben, die Bilder zu manipulieren und Wirklichkeit zu erzeugen. Ja? Wirklichkeit zu erzeugen. So hat Stalin also etwa nur ein berühmtes Beispiel, ja, aus sehr vielen Fotografien, als er in also nach dem Tod Lenins es diese Auseinandersetzung gab zwischen Stalin und Trotzki um die Vorherrschaft in der KPdSU, hat er dann aus sehr vielen Fotografien, wo natürlich Trotzki immer zu sehen war, gleich hinter Lenin, noch lang vor Stalin, hat er ihn immer wegfotografieren lassen. Ja. Der ist dann einfach gelöscht worden, sozusagen aus diesem fotografischen Gedächtnis. Im Zeitalter der Digitalisierung ist das ganz einfach kein Problem. Ja. Sie wissen also, es ist überhaupt schwer zu sagen, also es ist überhaupt nicht mehr zu sagen, was im Bereich der digitalen Fotografie ein Original ist. Ja, jetzt kann ich sagen, natürlich das Erste, was ich aufnehme, das aber gleichzeitig nur ein digitaler Code ist, den ich beliebig oft reproduzieren kann. Und die digitalen Manipulationsmöglichkeiten sind im Gegensatz zur klassischen Retusche, ja, bei der ich ja noch die Chance habe, das ursprüngliche Negativ zu finden, sind digitale Manipulationsmöglichkeiten ja nicht zurückzuführen. Ja. Ich habe ja, nicht, also, wenn ich so ein digitales Foto habe und das manipuliere ich, dann habe ich ja keinen ursprünglichen Ausgangspunkt mehr. Genauso wie ich bei einem digital erstellten Text, den ich überarbeite, außer ich unterziehe mich der Mühe und halte alle Überarbeitungsschritte fest, nicht mehr mit dem klassischen Manuskript die Streichungen und Ergänzungen und etc. Also alles das, was die Naturwissenschaftler fasziniert. Das heißt, es gibt diese Differenz von Original und Kopie prinzipiell nicht mehr, genauso wenig wie beim Film. Ja? Auch hier können Sie nicht sagen, eine Filmrolle ist jetzt das Original gewesen, alles andere ist Kopie. Nein, das Original ist seine Kopie und die Kopie ist das Original. Und das bedeutet allerdings, dass neben dieser Einmaligkeit auch ein zweites Kriterium wegfällt, nämlich das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt sozusagen verschwindet, weil es letztlich ubiquitär wird. Man kann überall und jederzeit diese Dinge zur Verfügung stellen und sie sich ansehen. Ja? Es gibt zwar bestimmte Einschränkungen, aber theoretisch kann ein Film von jedem Menschen auf dieser Erde gesehen werden, heute sogar besessen werden. Ja? Braucht ihn nur runterladen. Ja? Und alle haben aber denselben Film. Ja? Es kann keiner sagen, ich habe das Original. Ja? Alle haben denselben Film. Aber nur einer kann Van Gogh Sonnenblumen besitzen. Ja? Alle anderen haben bestenfalls Posters davon, haben nicht Van Gogh. Ja? Deswegen kostet auch jeder Film 12 Euro und ein Poster von den Sonnenblumen Van Goghs kostet auch 12 Euro, die Sonnenblumen kosten 42 Millionen Euro. Ja? Das ist genau der Unterschied. So, was bedeutet das allerdings jetzt? Jetzt kommt sozusagen die dritte Konsequenz, wenn die Einmaligkeit weg ist, die Originalität weg ist, das Hier und Jetzt weg ist, verändert sich sozusagen unser Verhalten zu diesen Kunstwerken. Wobei man sagen muss, dass Benjamin der Erste war, der den Fotografie und Film wirklich als Kunstform betrachtet hat, nicht als illegitime Künste, sondern tatsächlich sozusagen als die authentischen Kunstformen eines modernen technologischen Zeitalters. Allerdings sozusagen sind das Kunstformen, die völlig neue Perspektiven eröffnen. Die Aura wird zerstört, das ist das eine. Das sind keine auratischen Kunstformen mehr. Wir verhalten uns diesen Kunstformen gegenüber auch anders. Ja? Denken Sie daran, wenn Sie ins Theater gehen, überhaupt in einen echten Musentempel wie das Burgtheater, wie sich Menschen dort verhalten und wenn Sie ins Kino gehen. Sie werden sofort, jetzt können Sie sagen, also natürlich das Kino und diese moderne Form des Theaters und gleich mehr, man hat ja auch sozusagen wirklich Lichtspieltempel seinerzeit gebaut, mittlerweile sind ja solche Multiplex-Kinos. Und es ist aber völlig klar und niemand trägt sich darüber auf, ins Kino, das fängt schon damit an, es gibt im Kino, auch wenn es es gibt, wer es nicht benutzt, keine Garderobe. Ja, man nimmt die Kleider mit. Das wäre im Theater, in der Oper wäre das undenkbar. Ja, das zweite ist, man nimmt was zum Essen und zum Trinken mit. Ja, das wäre im Theater, in der Oper, im Konzert undenkbar. Jetzt könnte man sagen, ja, das hat mit dem Medium hier zu tun, hat nichts zu tun. Ich könnte sagen, also als Cineast, als Filmfreund, will ich ja genauso aufmerksam einen Film verfolgen, wie ein Konzertbesucher ein Konzert. Ja? Warum ist der Filmfreund genötigt, den Chip-schmatzenden oder Popcorn-schmatzenden Jugendlichen neben sich zu erdulden? Ja? Im Konzert wäre er sofort rausgeworfen werden, ja? Oder weggeräuspert werden. Ja? Nicht einmal hüstelnden Menschen ist es erlaubt, lautstark ein Zuckerl rauszupacken. Ja? Im Kino ist alles möglich. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung auch gemacht haben, eine interessante Erfahrung gemacht, die mich wirklich bestätigt hat, dass Benjamin hier wirklich bis zu einem gewissen Grad richtig gelegen ist. Also normalerweise herrscht im Kino eben diese sehr, sehr lockere Atmosphäre. Mit einer einzigen Ausnahme, die ich bis jetzt erfahren habe, es gibt seit einiger Zeit Live-Übertragungen aus der MET, aus der Metropolitan Opera in New York, in bestimmte Kinosäle. Und interessanterweise verhält sich dort das Kinopublikum so, als säße es in der Oper. Ja, aber es ist nicht nur ein Kinosaal, es ist nur eine Leinwand. Es wird weltweit etwas übertragen, aber es hat noch das Minimum der alten Aura. Ja, es wird suggeriert, es ist eine Live-Übertragung, also eben hier und jetzt. Ja, auch wenn ich das über Reproduktionskanäle wahrnehme. Und es handelt sich sozusagen um eines dieser klassischen Kunstwerke der bürgerlichen Epoche, wo man sich relativ ritualisiert gegenüber verhält. Die Leute sind noch anders angezogen, interessanterweise, als wenn sie normalerweise ins Kino gehen. Ja, das ist eine unglaublich interessante Beobachtung. Und das zeigt übrigens auch eine zweite These von Benjamin, dass er sagte, dass auch wenn wir sozusagen zur Kenntnis nehmen müssen, dass die modernen Reproduktionskünste diese Aura zerstören, beziehungsweise sie nicht mehr haben, einfach nicht mehr aufweisen, dann empfinden wir das auf der einen Seite als befreiend, wir sind aus diesem Schönheitsdienst entlassen, wir können uns endlich, das war seine Grundthese, sozusagen in einer anderen Weise, in einer nicht quasi sakralisierten Weise dieser Kunst nähern. Das war seine Vorstellung, dass diese modernen Reproduktionsformen die Künste tatsächlich demokratisieren, weil sie jedem zugänglich sind, prinzipiell jedem zugänglich sind, weil sie keine besonderen erlernten Verhaltensweisen ritualisierter Natur mehr zur Voraussetzung haben und weil sie anders wahrgenommen werden können, nämlich, das ist sozusagen der dritte Aspekt, die auratische Kunst im Hier und Jetzt verlangt absolute Konzentration und Kontemplation, ja? So wie sich Schopenhauer das vorgestellt hat. Ja? Man steht vor einem Bild und versenkt sich in diesem. Ja? Die modernen Kunstformen, so Benjamin, erlauben eine zerstreute Rezeption. Ja? Man wird, sozusagen, man muss sich nicht konzentrieren, man versenkt sich nicht in das Werk, sondern das Werk kommt gleichsam zu uns. Auch das lässt sich am Film am besten illustrieren, denn es ist im Film, während vor einem Bild, ja, ich mein Auge dirigieren muss. Was sehe ich jetzt? Wohin blicke ich? Worauf konzentriere ich mich? Es ist ja so, dass im Film, sozusagen der Kameramann, das für mich erledigt und mein Auge geführt wird. Ja? Und das gleichzeitig ist erlaubt, also Zerstreuung jetzt nicht im Sinne von geistiger Abwesenheit, sondern von unkonzentrierter Aufnahme, weil Konzentration vorher technisch schon für mich erledigt worden ist. Ja, das war sozusagen die Grundthese von Benjamin. Und trotzdem empfinden wir sozusagen diesen Verlust der Aura mitunter auch als schmerzhaft, weshalb manchmal, und das heute auch für eine, das entspricht eben auch dieser Beobachtung, die ich vorhin geschildert habe, weshalb moderne Reproduktionskünste, so Benjamin wie der Film, manchmal eine ersatzweise Sekundäraura versuchen aufzubauen. Ja? Das heißt also, einem Kunstwerk, das zum Beispiel kein Original mehr kennt, dann doch so etwas wie eine Scheinoriginalität zu verleihen. Ja? Denken Sie also etwa an die schöne Sitte bei Filmfestspielen oder auch außerhalb von Filmfestspielen, Filmpremieren zu veranstalten. Ja? Technisch gesehen ist das ein Unsinn. Anders im Theater. Ja, wenn ein Stück geprobt wird, muss es einmal einen Tag geben und da gibt es nur diesen einen Tag, wo dieses Stück zum ersten Mal aufgeführt wird. Ja? Und es kann nur 2000 Menschen geben, mehr gehen ins Burgtheater nicht rein, die diese Premiere erleben. Im Hier und Jetzt. Live. Vor Ort. Ja? Aber es gibt überhaupt keinen technischen Grund, ja, einen Film, der schon in unzähligen Kopien existiert, zu sagen, also hier und heute führen wir ihn zum ersten Mal auf und erst ab morgen kommt er in die Kinos. Ja. Das ist sozusagen zwar eine politische, eine kulturpolitische Entscheidung, aber es ist keine technische Notwendigkeit. Ich könnte den Film genauso starten, indem er hier und heute gleichzeitig in alle Kinos dieser Erde kommt. Es gibt keinen Grund, hier einem ausgewählten Publikum eine Premiere zu suggerieren, die keine Premiere ist. Ja? Aber diese eine Aufführung hat eine bestimmte Aura. Und zu einem Filmfestival, wo Filme zum ersten Mal gezeigt werden, ziehen sich die Menschen auch anders an, als wenn sie 3 Tage später denselben Film, dieselbe Kopie in irgendeinem Kino sich vielleicht noch einmal ansehen. Das Zweite, was Benjamin, finde ich auch ganz nett, ich habe es vorhin schon angedeutet, wo diese Sekundäraura in Erscheinung tritt, ist der Star-Kult. Ja? Sozusagen, wo die Aura, die der Film jetzt nicht mehr hat, ja? Weil er nur noch als Kopie besteht, wo diese Aura sozusagen übertragen wird auf den Filmschauspieler, der jetzt diese Invalidität, diese Einzigartigkeit, dieses im Hier und Jetzt suggerieren muss, was der Film nicht mehr kann. Ja? Deshalb der Star-Kult, besonders im Bereich des Films, sehr ganz andere Dimensionen angenommen hat, als etwa im Bereich anderer Künste, wo auch Schauspieler oder Sänger oder Sängerinnen sozusagen agieren. Weshalb die Personalisierung, also Benjamin, die Personalisierung im Bereich der reproduktiven Künste eine besonders große Rolle spielt, weil das das einzige Moment ist, wo so etwas wie auratische Unmittelbarkeit im Hier und Jetzt noch spürbar ist, nicht mehr am Werk selber. Das Werk besteht sozusagen aus unzähligen, ununterscheidbaren Reproduktionen und Kopien. Im Hier und Jetzt allerdings kann nur der Mensch sein, der Schauspieler, der Star, vielleicht der Regisseur, vielleicht der Fotograf. Deshalb also etwa auch das Verhältnis eines Fotografen zu seinen Werken ganz anderes ist als des bildenden Künstlers zu seinen Werken. Ja? Also hier ist eine andere Beziehung zwischen jetzt ausübenden Künstler und der Art und Weise, wie er jetzt mit dieser Möglichkeit der Reproduktivität auf der einen Seite oder der Originalität auf der anderen Seite imstande ist umzugehen. Das wären sozusagen einige Überlegungen gewesen, die zeigen, dass sich im 20. Jahrhundert natürlich die kunsttheoretischen und Kunstdiskurse auch auf neue Fragen einstellen müssen, die jetzt nicht so immanent aus den ästhetischen Entwicklungen erfolgen, sondern die aus jenen technischen Innovationen erfolgen, die auch für die Künste eine Bedeutung haben. Benjamin hat ja an diese technischen Revolutionen große Hoffnungen geknüpft, ich sagte es schon, Demokratisierung, unmittelbare Zugänglichkeit, Aufsprengen des engen bürgerlichen Horizonts, in dem Kunst bislang verhandelt worden war. Und gleichzeitig erhoffte er sich von dieser Demokratisierung auch eine Politisierung der Kunst, also er hat den Film tatsächlich als ein Medium versucht zu begreifen, das imstande ist, auch bewusstseinsverändernd auf Menschen zu wirken. Und das hat ihnen doch einige theoretische Anstrengungen gekostet, mit der Tatsache fertig zu werden, dass gerade dieses neue Medium-Film von den totalitären Regimen seiner Zeit, vor denen er auch flüchten musste und die ihn ja schließlich auch in den Tod getrieben haben, nämlich vor dem Faschismus, dass gerade dieser Faschismus, des Nationalsozialismus, sich genau dieses Mediums in einer exzessiven Weise bedient hat, nicht um die Menschen aufzuklären, nicht um sie demokratisch partizipieren zu lassen, sondern um sie zu verführen. Das heißt also, und um sie sozusagen bis zu einem gewissen Grad auch abzulenken. Das heißt also, dass diese Tatsache, Benjamin hat dann in einem Nachwort zu diesem Aufsatz versucht, das zu erklären, mit dem Widerspruch, oder versucht das so zu erklären, dass sozusagen die Kunst, die sie in einer emanzipatorisch-avantgardistischen Form dieser neuen Medien bedient, versucht, die Massen zu politisieren. Der Faschismus versucht, indem er sich ebenfalls dieser Medien bedient, so die These von Benjamin, die Politik, das politische Leben zu ästhetisieren. Und das ist eine starke und auch sehr umstrittene These. Ich bitte Sie, das auch sozusagen dann an entsprechenden Stellen nachzulesen. Und das nächste Mal werde ich dann versuchen, noch einige Konsequenzen, die dann auch andere Philosophen aus diesen Überlegungen gezogen haben, zu zeigen. Danke Ihnen.